Aber, und jetzt kommen wir zur Seele, in der Seele eines Unternehmens steckt meist viel, viel mehr drin, was nicht bewertet wird. Das ist immaterielles Know-how. Das geht dann vielleicht auch über das, was patentiert, was lizenziert ist, hinaus.
Herzlich willkommen zum Podcast Punkt Genau. Mein Name ist Semir Fersadi und heute in der 83. Ausgabe begrüße ich jemanden, der schon einmal hier war. Annalena Germann. Das ist schon 4 Jahre her und damals haben wir über den persönlichen Wandel gesprochen und diesmal geht es um Veränderungen im Großen, nämlich im Unternehmen. Und was passiert eigentlich, wenn Unternehmen sich verändern, wenn jemand sein Lebenswerk in andere Hände legt? Annalena begleitet mir seit Jahren Unternehmerinnen und Unternehmer genau in diesen Momenten. Sie versteht Zahlen, aber vor allem versteht sie die Menschen und sie weiß, was es heißt, loszulassen, wenn Verantwortung weitergegeben wird. Schön, dass du wieder da bist, Annalena. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Semir. Ich freue mich auch riesig, wieder da zu sein. Letztes Mal vor 4 Jahren haben wir über die Physik des Change gesprochen. Damals haben wir die noch in Lissabon aufgenommen, wo ich derzeit gelebt habe. Mittlerweile bin ich zurück in Deutschland und ich freue mich riesig, wieder zu Gast zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Jetzt ist es ja seit unserem letzten Gespräch, wie gesagt, vor 4 Jahren hat sich so viel getan. Und wie bist du dazu gekommen, dich so intensiv mit der Seele von Unternehmen, um die es ja heute geht, sich zu beschäftigen?
Genau, ja, ich erzähle mal ein bisschen, was sich getan hat. Also zunächst mal, genau, mein Weg führte mich dann doch wieder zurück nach Deutschland. Und das hatte auch sehr viel zu tun in der Tat mit der Seele von Unternehmen. Denn es ist ja nach wie vor einer meiner Schwerpunkte, Unternehmer, Unternehmerinnen zu begleiten und ihre Unternehmen in ganz tiefen Transformationsprozessen. Und das hat eben auch viel mit ja der Seele der Menschen zu tun und mit der Seele des Unternehmens. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Und ja, es sind noch andere Sachen passiert. Ich bin nicht nur solo selbstständig unterwegs. Ich bin auch mittlerweile in einer sehr engen Partnerschaft mit MySabi zusammen, Myself Empowerment Business Institute. Und wir machen Empowerment. Das heißt, wir begleiten auch Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wirklich ihre Stärken, ihre Talente, ihre Werte zu erkennen auf einer ganz tiefen Ebene und die dann auch ins Unternehmen einbringen zu können. Wir helfen Leuten auch, ihre Energie zu managen, besser zu verstehen. Und ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, was wir in der heutigen Zeit sehr, sehr brauchen können, weil wir stehen ja vor großen Herausforderungen. Und ja, da wird jeder, jede Einzelne im Unternehmen auch in seiner Kraft gebraucht. Genau. Und ja, ansonsten hat sich viel getan. Ich bin Dozentin an der Hochschule in Hannover für Unternehmerpersönlichkeit. Also auch da geht es natürlich um die Seele von Unternehmern und wie sie ticken, was sie im Inneren bewegt. Ich mache Videokurse, Podcasts und bin auch in meinem eigenen Unternehmen und eben mit MySabi immer ständig in der Weiterentwicklung. Insofern ist die Seele des Unternehmens jeden Tag ein Thema bei mir.
Das hört sich extrem spannend an und es ist ein bunter Blumenstrauß von Dingen, die da passiert sind über die letzten 4 Jahre. Vielleicht einmal ein bisschen konkreter nachgefragt, gab es da irgendwo einen Moment, der dich besonders geprägt hat?
Ja, also was mich sehr geprägt hat in den letzten Jahren ist tatsächlich, und das hat jetzt augenscheinlich nicht so sehr viel mit Unternehmen zu tun, aber irgendwie dann doch wieder, nämlich was mich sehr geprägt hat, ist ja mein eigener Veränderungsprozess und das Leben im Ausland. Ich bin ja dann 2020 nach Portugal gegangen und ich habe da eine Erfahrung gemacht, die sehr stark in meine Arbeit einfließt, nämlich was es heißt, dass Rationale und das Analytische einen Moment auch zur Seite zu stellen und wirklich aus der Tiefe zu leben, viel mehr Kontakt zu seinem eigenen Inneren zu haben, mehr im Flow zu leben, auch mehr in der Hingabe an das Leben zu sein. Also nicht alles so durchzuplanen, durchzuanalysieren. Das habe ich nämlich vorher immer gemacht, denn ich bin ja von Haus aus Physikerin, Ingenieurin, lange Zeit Führungskraft gewesen in der Automobilindustrie, also sehr rational geprägt. Und ich durfte tatsächlich lernen, dass das nur eine Seite der Medaille ist und dass da in uns Menschen auch noch ganz andere Instanzen sind, ganz andere Kräfte sind. Und da bin ich sehr im Kontakt gekommen, würde ich sagen, mit meiner eigenen Seele und mit anderen Ebenen von Wahrnehmung und von Handlung. Und das hat meine Arbeit sehr geprägt, denn ich arbeite sehr ganzheitlich zusammen mit Unternehmern, Unternehmerinnen und Führungskräften. Und wir reden nicht nur, wir reflektieren nicht nur, wir analysieren nicht nur Strategie und Prozesse, das machen wir auch. Aber wir gehen eben auch sehr tief in tiefere Wahrheiten. Was ist da wirklich, was steht da zwischen den Zeilen? Was sind wirklich die großen Themen im Unternehmen, um die es tatsächlich geht, die manchmal auch gerne so ein bisschen verdrängt werden? Und ja, das sehe ich als meine Aufgabe, auch Menschen darin zu begleiten, in Kontakt zu kommen mit diesen tieferen Wahrheiten. Nicht nur mental, auch eben seelisch, emotional, auch teilweise nur körperlich. Den Körper darf man da auch immer mitnehmen. Bin ja auch Yogalehrerin und Resilienztrainerin. Und da sind einfach auch wichtige Schlüssel fürs gute Unternehmertum versteckt, die aus meiner Sicht immer noch zu wenig verbreitet sind, zu wenig gelehrt werden. Und dafür stehe ich halt, auch diese Dinge den Leuten und den Firmen näher zu bringen.
Ja, das ist ja fast schon ein Stück weit, ja, das ist so diese 360-Grad-Brille, die ich da so sehe, ja, die du auf das Unternehmen wirfst. Und das zeigt, das macht es ja so besonders, sich mit dir zu unterhalten. Darf ich mal fragen, was spürst du als erstes, wenn du in ein Unternehmen kommst?
Erstmal danke für das Kompliment. Genau, ja, ich spreche da auch sehr gerne darüber. Was spüre ich als erstes? Ich würde sagen, ich habe eine Wahrnehmung wirklich für, wie geht es dem Unternehmen? Ja, ich spüre das sehr schnell. Ist da eine gute Stimmung? Geht es den Leuten dort gut und auch floriert das Unternehmen? Weil meistens gibt es diese Korrelation zwischen auch dem Wellbeing der Leute, ihrer Motivation und dem Unternehmenserfolg. Ja, und das spüre ich recht schnell, wenn ich reinkomme. Ist da eine gute Stimmung? Geht es da irgendwie voran oder sind die Leute deprimiert und halten sich da irgendwie klein? Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, das ist eigentlich nichts Besonderes, dass ich das spüre. Ich habe da zwar einerseits feine Antennen dafür, die sehr geschult sind, aber diese Fähigkeit, so etwas wahrzunehmen, ich würde mal sagen, die Energie dort wahrzunehmen, haben eigentlich alle Menschen. Nur man braucht halt einen gewissen Zustand von Offenheit und Neugier und auch Unvoreingenommenheit, um das wahrnehmen zu können. Und ja, ich habe über Zeit gelernt, wie ich auch in diesen Zustand komme, dass ich das spüren kann. Das ist natürlich unheimlich wichtig auch für meine Arbeit. Und dann gilt es darum, dass natürlich weiter, das ist ja erstmal eine Hypothese, ne? Und dann gilt es natürlich, das weiter zu überprüfen und auch Gespräche zu führen und rauszufinden, so Puzzleteilchen für Puzzleteilchen, was ist wirklich los in dem Unternehmen.
Man merkt also, du siehst Unternehmen ja nicht nur als Struktur, sondern auch irgendwie als Lebendiges, als eine Vermenschlichung. Also es ist quasi auch ein Unternehmen, ist halt quasi eine Geschichte mit Charakter, vielleicht auch mit Wunden. Und dann sind wir auch schon bei unserem eigentlichen Thema, nämlich der Seele des Unternehmens, was du die Seele eines Unternehmens nennst. Da gleich mal reingefragt, was bedeutet dieser Begriff für dich, die Seele eines Unternehmens?
Ja, also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass wir den Podcast diese Überschrift gegeben haben. Finde ich großartig. Habe mich auch schon mit Unternehmern dazu unterhalten und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Man muss natürlich zuerst mal sagen, dass es da keine wissenschaftliche Definition gibt und in dem Sinne auch kein absolutes richtig oder falsch. Vielleicht hat auch jeder eine etwas andere Definition dazu. Ich bin auch sehr gespannt, von den Hörerinnen und Hörern da draußen zu hören, was versteht ihr darunter? Also lasst es mich gerne im Nachgang wissen. Und ich gebe mal meine persönliche Definition. Ich bin ja, wie gesagt, Physikerin und ich denke sehr stark auch in Energien. Ne? Einstein sagte, alles ist Energie. Richtig. Energie-Masse-Äquivalenz, das gibt es. Und insofern ist auch die Seele eines Unternehmens, würde ich sagen, erstmal eine Energie. Und physikalisch gesehen ist ja eine Energie eine Schwingung. Ja? Also jedes Unternehmen, jede Seele des Unternehmens hat eine bestimmte Schwingung. Und das ist etwas Höheres. Es geht hinaus über die handelnden Personen. Es ist also mehr als die Summe der Mitarbeitenden. Es ist auch mehr als nur die Produkte. Es ist auch mehr als nur die Kultur. Es integriert aus meiner Sicht all diese Dimensionen und fügt noch etwas hinzu, was man eben sehr schwer in Worte fassen kann, was man auch nicht in dem Sinne direkt messen kann. Und es hat auch sehr viel natürlich mit dem Unternehmenszweck zu tun. Wofür ist das Unternehmen eigentlich da? Welchen Beitrag leistet es auch zur Lösung von Problemen, die wir in der Gesellschaft haben? All das steht in sehr engem Zusammenhang mit der Seele des Unternehmens. Und dann ist die Seele eben noch ein Stückchen mehr etwas auch sehr Langfristiges, was von Anfang an da ist und was dann über alle Lebensphasen des Unternehmens da ist und wo es aus meiner Sicht das Ziel ist, diese Seele leuchten zu lassen, wirklich diese Schwingung strahlen zu lassen. Und das ist dann eben auch sehr stark spürbar im Unternehmen und eben auch wirkt auch zu den Kunden und direkt auf den Unternehmenserfolg.
Jetzt haben wir ja in Deutschland eine sehr mittelständisch geprägte Unternehmenslandschaft mit all seinen Facetten. Aus deiner Beobachtung heraus, jetzt haben wir viele kleine Startups auch, die dann irgendwann vielleicht auch dann diese mittelständischen Größen erreichen. Kann man das quasi dann auch so ein bisschen damit vergleichen, je größer Unternehmen, desto größer ist auch die Seele? Wächst es quasi mit der Mitarbeiterzahl oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder bleibt sie immer so klein, wie der Gründer sie damals mit seinem Kernteam irgendwie aufgesetzt hat? Das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen vertiefen.
Ja, das ist eine spannende Frage. Da kann ich auch nur wieder aus meiner Wahrnehmung sprechen, wie ich da drauf gucke. Also die Seele ist, wie gesagt, schon bei der Gründung irgendwie aktiv und da. Und ich kenne auch Firmen, die eigentlich von der Mitarbeiteranzahl relativ klein sind, aber wo ich so spüre, dass die Seele ziemlich groß ist. Und wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass da sehr viel Potenzial auch ist und dass in diesem Unternehmen ganz wichtige Dinge passieren. Also wirklich zum Beispiel Technologien entwickelt werden, die das Potenzial haben, eine große positive Veränderung auch in der Gesellschaft zu erreichen, ja. Und deswegen ist es nicht nur abhängig von jetzt der faktischen Größe des Unternehmens. Und gleichzeitig, wenn ein Unternehmen wächst und es auch gut läuft, ne, Prozesse gut laufen, gute Produkte in den Markt kommen, die Leute motiviert sind, ist es schon so, dass es in meiner Wahrnehmung auch ein Wachstum der Seele beinhaltet. Also, dass sie dann einfach mehr Impact gewinnt, ne, die Anziehungskraft, die Strahlkraft, die Wirkung nach außen im positiven Sinne wird dann einfach größer. Und das ist etwas, was sehr schön ist, wenn das passiert, ja.
Wenn ich dann auch nochmal, das sind ja so Dinge, die ich als Finanzler auch so immer sehe. Also wenn wir uns Unternehmen anschauen, dann schaust du dir einfach mal die Bilanz an. Ne? Und Unternehmer können vielleicht mit dem Begriff im ersten Moment vielleicht auch nicht so viel anfangen. Da wird viel über Marke, über Kultur und solche Dinge, die monetär irgendwo vielleicht griffig sind. Jetzt sprechen wir heute aber über die Seele eines Unternehmens. Wie gehen die denn eigentlich, wenn du mit diesem Thema, mit dieser Idee, weil ich glaube, sie ist tatsächlich Existenz, auch aus meiner Wahrnehmung und der Beobachtung in den letzten Jahren rein, auch wenn wir jetzt nur dieses Spannungsfeld Zahlen einerseits, Bilanz, Jahresabschluss, G&V, alles, was da so drin steckt und gleichzeitig eben auch dieser Bedeutung einer Seele als Unternehmens. Und wie sind da die Unternehmer so drauf? Wie gehen die damit um? Kannst du da was zu sagen?
Ja, ich würde mal sagen, es kommt im Unternehmenskontext sehr stark drauf an, dass das Ganze auch pragmatisch gesehen wird und irgendwie übersetzt wird. Also letztlich diese Schwingung der Seele, was ja etwas sehr Abstraktes ist, was irgendwie so intuitiv spürbar ist, das muss sich ja übersetzen in Marketing, in Produkte, in Prozesse, in konkrete auch Maßnahmen zur Veränderung der Unternehmenskultur zum Beispiel. Also darauf kommt es an im Unternehmen, dass man diese Übersetzung gut macht. Und das versuche ich auch immer in meiner Arbeit. Also klar, wenn ich da nur über die Seele rede oder so, dann würden die Leute auch irgendwann aussteigen, sagen, ja, was meint sie denn da eigentlich? Weil das ist ja so erstmal nicht greifbar. Und darin besteht, denke ich, der Nutzen meiner Arbeit, dass ich dafür da bin, das auch mehr sichtbar zu machen, indem ich das sehr stark diskutiere mit Unternehmern und sehr bodenständig dann auch erkläre oder Beispiele gebe und sie dann irgendwie, dann kommen wir der Sache näher. Ne? Dann geht es auch sehr darum, bei den Unternehmern, gerade aus dem Mittelstand, ist ja oft, wenn das Eigentümerunternehmer sind, auch das Unternehmen sehr stark mit ihrer eigenen Person, also auch mit ihrer eigenen Seele verbunden, auch mit ihren persönlichen Zielen, Wünschen, Visionen. Da gibt es oft einen sehr starken Zusammenhang zu dem Unternehmenszweck und all den Dingen, die da passieren im Unternehmen. Und ich versuche eben immer sehr ganzheitlich all diese Perspektiven zusammenzubringen, weil ja nun mal die Unternehmer, Unternehmerin entscheidend ist für das, was da passiert im Unternehmen. Und ja, all das schauen wir uns eben an und all das darf irgendwie harmonisiert und integriert werden, damit das dann auch vernünftig läuft.
Ich möchte ein Unternehmen verkaufen, dann steht ja meistens der Preis im Mittelpunkt. Dann werden die Bilanzen herangezogen in der letzten 3 Jahre, da gibt es unterschiedliche Methodiken. Und dann ist das Thema der Seele völlig außen vor. Aber auf der anderen Seite glaube ich sehr wohl, weil es ja genau wie du es gerade angesprochen hast, der Unternehmer, der Gründer spielt eine zentrale Rolle, der hat alle Höhen und Tiefen eines Unternehmerlebens in dieser Firma erlebt, mit dieser Firma erlebt und dann spielt die Seele vielleicht doch eine Rolle. Und wie erlebst du das gerade in diesen Momenten, wenn es darum geht, die Unternehmung in gute Hände, wie es so schön heißt, zu übergeben? Wie erlebst du da diesen Prozess, wenn es um die Seele geht?
Ja, danke schön. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern, meine Arbeit. Also erstens, natürlich ist der Kaufpreis, wenn ein Unternehmen verkauft wird, ganz zentral. Ja, es ist eine der großen Themen im Verkaufsprozess, natürlich diese Unternehmensbewertung zu machen und diesen Kaufpreis festzulegen und in allen Details zu verhandeln. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, dass das Monate dauert und die Vorbereitung manchmal Jahre dauern kann und dass da jeder Stein umgedreht wird. Ne? Da wird die Bilanz wird auseinandergepflückt und da wird ganz viel diskutiert und verhandelt und nachverhandelt und die Anwälte und der Steuerberater und. Ja, klar, das gehört dazu. Da bin ich dann auch involviert. Und gleichzeitig in guten Nachfolgeprozessen spielt natürlich die Seele eine Rolle, ja, weil ich stelle mir das vor wie so zwei Pole, ne? Wir haben einmal diese faktische, sachliche Ebene, die natürlich unheimlich wichtig ist, auch für den Unternehmenserfolg. Und dann haben wir aber auch diese energetisch auch mehr menschliche Ebene. Und Erfolg bedeutet für mich, und so erlebe ich es auch in der Praxis, dass beides zusammenkommt, dass beides letzten Endes integriert wird. Zu mir kommen zum Glück auch Unternehmer, Unternehmerinnen, die das wichtig finden, ja. Sonst würde ich die wahrscheinlich gar nicht anziehen, weil die dann mit mir auch nichts anfangen könnten. Und ich plädiere auch dafür, dass man sich all diese Ebenen anguckt und eben nicht nur auf die Zahlen schaut. Und ich erlebe eine Sache, das möchte ich hier mal ganz klar aussprechen, die mich auch extrem stört. Das sage ich jetzt mal so ganz deutlich. In der mittelständischen Landschaft in Deutschland bei M&A-Prozessen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Unternehmensbewertungsmethoden, Discounted Cashflow und. Und was sehr oft angewendet wird im Mittelstand, ist, man guckt sich die Bilanz an. Ne? Man guckt sich die Vermögensgegenstände, die materiellen Vermögensgegenstände in der Bilanz an. Das ist immer noch so der heilige Gral und so das absolute Minimum der Bewertung sind die Aktiva in der Bilanz. Okay. Und was hier aus meiner Sicht zu wenig gemacht wird, ist die korrekte Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände. Klar, es gibt Patente, es gibt Lizenzen und so weiter, die kann man dann auch noch irgendwie berechnen. Aber, und jetzt kommen wir zur Seele, in der Seele eines Unternehmens steckt meist viel, viel mehr drin, was nicht bewertet wird. Das ist immaterielles Know-how, das geht dann vielleicht auch über das, was patentiert, was lizenziert ist, hinaus. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen ein neues Produkt entwickelt hat, was wirklich super ist, aber noch keinen großen Umsatz erwirtschaftet, dann ist das ein, und da aber eine große Vision dahinter steckt und auch gutes Unternehmertum dahinter steckt. Aber wenn das noch nicht in den Markt gegangen ist, dann findet da in der Regel in so einer Situation beim Verkauf eine totale Unterbewertung statt. Und das finde ich richtig schade, muss ich mal sagen, weil dahinter ist eigentlich eine unternehmerische Leistung, die Anerkennung verdient. Und ich würde mir hier wünschen, dass auch Käufer, Investoren, sei es jetzt strategische Investoren oder auch Private Equity, einfach mehr Mut haben. Ja, weil Unternehmertum klassischerweise, wir kennen alle diese inspirierenden Geschichten von guten Unternehmern. Was haben die gemacht? Die hatten eine große Vision, die Welt war meistens noch nicht bereit dafür und die haben richtig krass daran geglaubt und alles getan, ne, Steve Jobs oder so mit seiner Garage damals und Apple. Das sind einfach Dinge, woran in dem Moment die Leute noch nicht glauben können, weil es das einfach noch nicht gibt. Ja, und gerade da stecken so viele gute Ideen. Und die kann ich einfach mit den klassischen Methoden momentan noch nicht bilanzieren. Aber diese Unternehmer, die so etwas haben, die brauchen einfach Unterstützung. Ja, die brauchen vielleicht auch Finanzmittel. Und ich würde mir da einfach mehr Mut wünschen, dass auch wieder mehr Risikobereitschaft stattfindet in Deutschland, so etwas auch eben zu bewerten in einem Transaktionsprozess. So, das ist mein Plädoyer. Ich bin gespannt, wer da draußen mir zustimmt oder ob du mir zustimmst.
Ist ganz lustig, weil ich gerade in einem anderen Kontext auch diese Frage, kann Kapital Mut haben? Also Kapital per se kann keinen Mut haben, aber genau wie du sagst, wir brauchen Investoren, die dann eben mehr den Mut an den Tag legen oder mehr das Risikobereitschaft, um genau diese Themen erstens zum einen sichtbar zu machen, aber dann auch zum anderen finanziell zu begleiten und auch zu honorieren. Das ist ja das hotelierte Thema. Dazu brauchst du, glaube ich, für das Kapital eine grundsätzlich andere Regulatorik. Das ist so das andere. Weil Kapital wahnsinnig überreguliert ist. Das ist so meine Wahrnehmung. Ja. Und auch wenn ich jetzt aber gestern lese, für die USA gilt jetzt Basel IV nicht. Für Europa gilt es, dann ist das ja schon mal so eine Schieflage. Und wenn ich weiß, dass viele Investoren aus den USA kommen, tatsächlich auch in Europa investieren, dann ist das irgendwie auch für die schwierig. Ja, also wir haben da auch eine riesen Herausforderung. Ich gebe dir also recht, insofern.
Da gibt es vieles, was den Mittelstand auch gerade, was Finanzierung angeht, auch die Regulatorik im Bankenbereich, ist viel passiert, was tatsächlich dem Mittelstand nicht hilft momentan, sondern es die Hürde extrem hoch gelegt hat. Und da muss man dringend drüber diskutieren, was da getan werden kann, auch um hier die wirtschaftliche Lage hierzulande zu verändern.
Mhm. Richtig. Und das, was ich eben auch glaube, ist, dass wir auch wieder ein Stück weit diese Finanzthematiken mehr näher an die Realwelt bringen müssen, ist ja schon ein Thema seit Jahren. Und aber genau wie du sagst, diese regulatorischen Hürden, die das Wirtschaften so schwer machen, sind auch aus meiner Wahrnehmung für jede einzelne Unternehmensphase extrem ernüchternd. Und ich mache da den einzelnen Firmenkunden betreuen oder auch Verantwortlichen in den Banken überhaupt keinen Vorwurf. Das geht dann eher mehr, genau wie du es auch sagst, wir müssen da ein bisschen weiter noch denken und um wieder den Schwung zurückzukriegen, auch ich bin der Meinung, wir brauchen wieder ein Stück weit mehr Bereitschaft, diese Dinge, die im Unternehmen nicht sich in den Zahlen wiederfinden. Genau wie du sagst, wir haben diese immateriellen Dinge, wir haben Gedankengüter, wir haben Visionen und wir haben so viele Dinge möglicherweise in der Vergangenheit auf den Weg gebracht im Unternehmen, die dann im Nachfolgeprozess einfach hart über Bord geschmissen werden, weil sie nicht in dem Zahlenmaterial sich wiederfinden. Genau. Und keiner sich darum schert. Private Equity mag vielleicht da an der Stelle ein bisschen anders sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, die haben auch nichts zu verschenken. Das ist ja das Nächste. Und die haben halt auch nochmal Erwartungshaltungen, die dann eben solche Mittelständler mitunter dann auch finanziell oder sonst wie überfordern. Ja,
ja, genau. Nochmal zu den Private Equity Investoren. Es ist natürlich schon so, dass die vielleicht allgemein gesprochen mehr Kapital zu verteilen haben, aber auch die gucken ganz genau sich an und filzen die Bilanz und drehen auch jeden Stein um. Also es ist auch kein leichtes, da an Kapital zu kommen. Und das andere ist, dass Private Equity Investoren oftmals eine für mich relativ unrealistische Erwartungshaltung an das Wachstum eines mittelständischen Unternehmens oder eines Industrieunternehmens, ich komme ja nun aus der Industrie, das ist das, was ich am besten kenne, habe, weil letzten Endes, ich habe viele Produktlebenszykluse gesehen, viele Markteinführungen, Serienanläufe begleitet. Da geht viel schief, da laufen auch hohe Qualitätskosten auf und das ist einfach normal. Das ist normal, das sind die normalen Fehlerzyklen, die man halt gehen muss. Und dafür haben aus meiner Sicht, will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ne, gibt bestimmt auch gute, aber ich habe einige Private Equity Investoren gesehen, die das viel zu wenig verstehen, weil sie diese Geschäftsmodelle und weil sie aus dem Finanzbereich kommen und wirklich die Geschäftsmodelle und die Prozesse in der Industrie eigentlich viel zu wenig verstehen und deswegen eine recht unrealistische Erwartungshaltung haben. Und das ist dann auch, das führt auch zu viel, zu vielen Missverständnissen und zu viel Ärger letzten Endes, wenn so ein Unternehmen dann der Investor ist. Also ich plädiere wirklich für viel mehr Deep Dive und Verständnis, Annäherung, Dialog, was da eigentlich getan wird, was realistischerweise erwartet werden kann. Und ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen in dem Bereich.
Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Und was ich da an der Stelle vielleicht auch noch als Wort, was momentan sehr viel bespielt wird und das ist so dieses Enkelfähigkeit. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses Thema Wort Enkelfähigkeit, weil es halt auch etwas ausdrückt. Und natürlich hat Private Equity auch einen gewissen Auftrag, den ich absolut verstehe. Und ich weiß auch, woher das Geld kommt und was da die Erwartungshaltungen sind. Auf der anderen Seite aber, genau wie du sagst, in den mittelständischen Unternehmen gibt es auch eine lange Geschichte. Und diese Geschichte mag vielleicht mit einem enkelfähigen Ansatz dann vielleicht ein Stück weit mehr adäquater zu sein als das, was du auch jetzt gerade beschreibst. Und deswegen macht es das dann so schwer. Ja. Also insofern, es gibt da noch einiges zu tun. Und ich glaube, dass eben auch aus der Ausbringung heraus es Möglichkeiten schon durchaus auch gibt, diese Enkelfähigkeit und diese Langfristigkeit eines Unternehmens durchaus auch durch Finanzierungen zu stützen. Man muss sie halt nur finden. Und dann
absolut, also das gibt es, genau. Und meine Erfahrung ist jetzt auch aus einem großen Prozess, den ich begleite, dass, also wir jetzt konkret, wir haben da sehr lange gesucht oder sehr lange die Fühler ausgestreckt und aktiv auf Firmen zugegangen oder eben auch Einladungen von Firmen, die auf uns zugekommen sind, angenommen und viele, viele Gespräche geführt. Und mit jedem Gespräch mit potenziellen Investoren lernt man einfach eine Menge. Insofern, das wäre auch mein Tipp an jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen, die vor der Entscheidung stehen oder die schon entschieden haben, dass sie irgendwann verkaufen möchten, dass sich dafür Zeit zu nehmen und einfach auch Erfahrungen zu sammeln. Mit jedem Gespräch lernt man, was möchte ich nicht, worauf kommt es an. Und ja, man braucht einen langen Atem oftmals. Ne? Ist nicht an einem Tag getan.
Richtig. Wir sprechen über die Seele des Unternehmens, die verkauft werden soll. Und um da wieder den Bogen zurückzubringen von dem Ausflug in die Finanzierung und auch dem, was da so alles drumherum im Nachfolgemoment so ansteht, fällt mir fast ein Stück weit schwer, aber ein Thema, was ich immer wieder feststelle, ist so, wir haben es ja auch mitunter auch manchmal so mit einem Theater zu tun, wo es quasi einem Bildnis, vorne auf der Bühne wird gespielt und hinten auf der Hinterbühne läuft aber ein wirklich anderes Stück ab. Also das hinter dem Vorhang läuft das echte Leben. Da würde ich ganz gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, weil wir reden über die Seele des Unternehmens und da spielt das möglicherweise eine ganz große Rolle. Und zwar, es geht um Masken und Rollen in einem Unternehmen, gerade wenn Veränderung ansteht. Und Das würde ich ganz gerne von dir ein bisschen vertiefen. Welche Wahrnehmung oder welche Sichten kannst du auf das Thema uns mitgeben?
Ja, also eine Maske setze ich mir ja immer dann auf, wenn ich mein wahres Gesicht nicht zeigen möchte. Und eine Maske aufzusetzen ist ja ein Schutzmechanismus für viele, ne? Weil hinter dieser, also es bietet nach außen hin, zeige ich die Maske und hinter der Maske habe ich meinen Schutzraum und kann da auch vielleicht meine eigenen Prozesse machen, ja. Insofern, wenn eine Veränderung ansteht, heißt es ja, das Altgewohnte bricht und bricht weg und etwas Neues kommt. Und das ist ja schon mal per se ein Prozess, der sehr viel Unsicherheit auslöst, ne? Und deswegen ist das auch ein Prozess, der prädestiniert dafür ist, dass sich Menschen dann erstmal ihre altgewohnte Maske aufsetzen oder die auch erstmal nicht abnehmen und hinter dieser Maske erstmal beobachten und sich quasi Luft verschaffen, ja, sich ihren eigenen Prozess da laufen zu lassen, sich eine Meinung zu bilden, vielleicht auch ihre Ängste irgendwie in sich zu halten und ihre Unsicherheit, ja, auch zu verstecken. Also das passiert tatsächlich häufig. Es ist auch ganz normal und menschlich, dass es passiert. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um?
Führt mich zu meiner nächsten Frage. Ist das Maskenspiel manchmal nicht vielleicht auch ein bisschen hilfreich in solchen Prozessen? Oder ist es eher ein Hindernis?
Also ich würde sagen, beides, weil es passiert ja nicht ohne Grund und es ist, wie gesagt, dieser Schutzmechanismus und es hilft insofern, als dass es manchmal in Veränderungsprozessen, wenn Dinge unklar sind, ist es nicht immer sinnvoll, sofort seine Maske abzuziehen, weil man ja selber noch mitten im Prozess ist, ja, und dann würden vielleicht Dinge gesagt werden, die auch nicht unbedingt immer förderlich sind. Insofern so ein bisschen, ich sag mal, gesunde Zurückhaltung ist nicht immer schlecht. Man muss nicht in allen Dingen, wenn viel Unklarheit da ist und viel Druck auf dem Kessel, muss man ja nicht immer nach vorne preschen. Und gleichzeitig darf natürlich dieses Maskenspiel nicht zu dominant werden, weil es kommt natürlich der Punkt, wo es auch Transparenz und Ehrlichkeit und, ich sag mal, eine aufrichtige Kommunikation auch braucht und wo dann auch mal Karten auf den Tisch gelegt werden müssen. Zum Beispiel, wenn jetzt in einer Umstrukturierung oder auch in einer Nachfolge sich die Rollen verändern, ne? Irgendwann braucht es halt dann auch mal diesen Dialog, okay, du wirst deine Rolle verändern, deine neue Rolle soll so und so aussehen oder auch diese Rolle, dieses Rollenbild gemeinsam zu entwickeln. Und da ist natürlich dann schon irgendwann auch ein Dialog und auch eine Mitwirkung gefragt. Und das funktioniert dann natürlich auch besser, wenn die Beteiligten, also zum Beispiel die Führungskraft und die Person, die folgt, Führer und Folger sozusagen, auch ehrlich miteinander reden können. Und das ist schon ein erstrebenswertes Ziel in Veränderungsprozessen, darauf hinzuwirken, dass die Masken dann so nach und nach auch abgenommen werden können.
Gibt es da an der Stelle einen Tipp für unsere Zuhörer oder eine Situation, die du plakativ uns hier erzählen kannst aus deiner Erfahrung, wie Menschen gerade in diesen sensiblen Phasen der Übergabe dazu kommen, dass sie ihre Masken ablegen?
Ja, also ich muss da konkret an einen Prozess denken, den ich auch begleitet habe, wo es genau um das Thema ging, große Umstrukturierung, neue Rollen. Und es gab auch da wirklich Menschen, die quasi ihren alten Posten verloren haben und die ein Teilpaket ihrer Aufgaben auch abgegeben haben, ja. Und das hat natürlich wirklich auch zu großen Konflikten geführt, weil es stellt sich ja für diese Person erstmal als Statusverlust dar, ne? Ich verliere irgendwie meinen Status. Vielleicht steht auf der Visitenkarte trotzdem noch irgendwas Gutes, aber ich selber bin damit nicht zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass es ich weniger ist als vorher, ja. Und da brauchte es, also was waren da so die Erfolgsfaktoren, dass es funktioniert hat? Es waren viele Gespräche, es war viel Kommunikation, viel Empathie auch und Offenheit. Also den Leuten nicht nur das zu verorten im Sinne, ja, das macht das jetzt und das muss jetzt aber so sein, sondern sie wirklich auch in den Dialog einzubeziehen und zu fragen, ja, was was stört dich daran oder was wünschst du dir denn stattdessen oder wie könnte es dann aus deiner Sicht laufen? Also auch mal wirklich nicht Dinge in Stein zu meißeln, sondern einen gewissen Grad an Mitwirkung zuzulassen von Seiten der Führung ist aus meiner Sicht enorm wichtig, weil manchmal ist es ja auch so, dass auch die Führungskräfte oder diejenigen, die jetzt das Konzept für eine Reorga zum Beispiel entwickelt haben, auch nicht alles wissen, ne? Und dass manchmal auch noch gute Vorschläge von den Leuten kommen, die das dann eigentlich betrifft. Das ist das eine, dass man inhaltlich da wirklich auch gut nachschärfen kann. Und das andere ist natürlich, dass die Leute sich persönlich gesehen fühlen, wenn einfach mit ihnen in Offenheit und Transparenz und Wertschätzung und Empathie auch gesprochen wird. Und das kann ich nur empfehlen, das zu tun und auch diesem Prozess eine gewisse Zeit einzuräumen. Also es braucht ein bisschen Geduld. Die Leute gehen da auch durch emotionale Höhen und Tiefen. Ja, da ist manchmal an einem Tag, weiß ich nicht, kommt vielleicht eine böse Beschwerde und am nächsten Tag haben sich die Wogen schon wieder geglättet. Also da nicht aus der Haut zu fahren und auch wirklich so eine gewisse, manchmal auch Langsamkeit oder auch Schwerfälligkeit zu akzeptieren, weil in der Regel geht das nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Ne? Es kommen viele so Widerstände und Rückhaltekräfte und das ist alles Teil des Prozesses, die man irgendwie bewältigen muss. Und dann kann es am Ende aber auch wirklich gut werden, ne? Wenn dann auch im Vertrieb nennt man das ja Einwandbehandlung, ne? Also wenn dann wirklich diesen ganzen Einwänden und Zweifeln und ja, aber und das funktioniert doch nicht, weil so und so, wenn man das wirklich Schritt für Schritt sich diesen Einwänden auch widmet, bis keiner mehr da ist, dann kann es am Ende funktionieren. Und manche Sachen müssen, das geht natürlich nicht immer, manchmal müssen auch bestimmte Dinge einfach entschieden werden, ne? Und dann ist auch mal jemand damit unzufrieden. Aber solange das Gros der Mitarbeitenden irgendwie dahinter steht und den Sinn erkennt, ist das in Ordnung. Ja, ein bisschen Schwund hat man auch manchmal. Damit muss man dann auch manchmal leben. Und noch eine Sache, was unheimlich wichtig ist, ist das Warum zu erklären. Ne? Also diese Ebene von, warum tun wir das? Warum ist es wichtig für die Gestaltung der Zukunft des Unternehmens und jedes Einzelnen? Und da diese Klarheit reinzubringen, weil da kann man dann irgendwann auch schwer gegenhalten, ne? Gegen dieses große Warum, wenn das gut aufgearbeitet ist und gut erklärt wird, ist es manchmal sehr schwer, da noch viele Einwände dagegen zu bringen.
Ja, es ist echt spannend, wenn die Menschen dann anfangen, sich so ein bisschen zu zeigen, ja, da kommt ja auch dann Bewegung rein und vor allem, du hast es ja gerade erklärt, wenn du dann dieses Warum auch quasi erklärt hast und dann eine Bereitschaft spürst, dann fängt ja dann gerade auch für den Unternehmer das Loslassen an. Ich habe da mal in einem anderen Kontext gelesen. Im Prinzip fängt die Suche nach einem Nachfolger mit der Gründung an. Das ist sehr früh, glaube ich.
Ja, ja, sehr schön. Ja.
Ja, sehr früh. Mhm. Andere sagen, ja, so 5 Jahre, bevor du wirklich dann loslassen oder übergeben möchtest, solltest du anfangen, das Unternehmen, wie heißt es immer so schön, die Braut herzurichten. Ja,
ja, genau.
So, das ist mehr so aus diesem Kaufpreiskontext. Ja, so. Aber ich glaube, es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir jetzt über das Loslassen sprechen, dann fällt mir natürlich oft genug so das eine oder andere ein, was auf dem Weg zum Notar so mitunter auch passiert ist. Warum fällt es jetzt auch aus deiner Sicht heraus, einmal mal hier resoniert, warum fällt es Unternehmerinnen und Unternehmen eigentlich so schwer, die Seele ihres Unternehmens loszulassen?
Ach ja, ja, das ist natürlich, weil es ihr Lebenswerk ist, weil sie da ja so viel Energie und Herzblut reingesteckt haben, dieses Unternehmen aufzubauen. Und ich stelle es mir wirklich immer vor, es ist wie so ein Kind für viele. Ne? Es ist so ein Kind, was man irgendwann auf die Welt gebracht hat und dann hat man das gefüttert und groß gemacht. Und ja, da ist ein Loslassen, wenn das Kind dann irgendwann erwachsen wird oder wenn das Unternehmen dann irgendwann übergeben werden soll, dann ist das natürlich auch etwas, was oftmals mit Trauer verbunden ist, selbst wenn, glaube ich, viele gestandene Unternehmer das nicht so benennen würden, dass sie trauern. Aber letzten Endes ist da doch, spielt das sicherlich hinter den Kulissen eine Rolle. Und ja, das ist ein großes Thema für Unternehmer, die das Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben, das dann loszulassen und auch, das heißt ja auch für sie selbst, in eine ganz andere Lebensphase überzugehen. Nämlich vielfach ist es ja über den Fall, den wir hier sprechen, ist ja dann auch der Ruhestand, der vor der Tür steht, ne? Oder eben ein anderes Lebenskapitel, neues Unternehmen oder vielleicht möchte auch jemand schon mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 50 dann sich anderen Dingen zuwenden. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Wandel im Leben, ein großer persönlicher Übergang auch. Und ja, der wird auch von Emotionen begleitet.
Und was verändert sich, wenn die Seele bleibt? Also wenn Menschen spüren, dass sie respektiert und weitergetragen wird. Also es geht immer noch um die Seele. Das heißt, was verändert sich dann gerade in so einem Übergangsprozess, wenn die Seele bleibt?
Ja, also wenn, nehmen wir jetzt mal den Fall an, das Unternehmen wird verkauft und bekommt einen neuen Eigentümer und es gibt vielleicht auch eine Post-Merger-Integration. Also nehmen wir mal an, das Unternehmen wird jetzt in ein anderes Unternehmen integriert und die Seele kann irgendwie bleiben und wird nicht platt gemacht, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, dass das, also aus meiner Sicht ist das was sehr Positives, was auch sehr viel Neues dann bringen kann, weil das ist ja dann auch wieder eine Transformation. Ja, ich nehme eine Bestandsunternehmensseele her und integriere sie in etwas Neues und dann verwandelt sie sich auch wieder, aber irgendwie lebt sie doch weiter, aber vielleicht in neuem Gewand, könnte man sagen, ja. Stell's mir vor, wie so ein, wenn jemand ein altes Haus kauft, ne, und das dann irgendwie renoviert. So, das ist vielleicht eine schöne Analogie. Dann habe ich da vielleicht einen neuen Fußboden und neue Fenster drin, aber ich habe noch die alten Grundmauern, aber die alten Grundmauern strahlen irgendwie in neuem Glanz, weil da drumherum jetzt was Frisches reingekommen ist. Und so glaube ich, oder so nehme ich das wahr, dass dann eben auch eine erfolgreiche Nachfolge aussehen kann und damit dann eben etwas Altes, was vielleicht über Jahre aufgebaut wurde, auch Zukunft mitgestalten kann. Das finde ich persönlich auch immer sehr, sehr schön, wenn das gelingt und man nicht das Alte komplett wegschmeißt, sondern das Positive daraus, auch die Erfahrung daraus, ne, in so einem Unternehmen steckt ja auch viel Erfahrung, wenn das dann auf neuen, fruchtbaren Boden fällt.
An der Stelle, weil du es gerade auch schon auch ausgesprochen hast, wenn es die Seele platt gemacht wird. Gab es schon mal in deiner Vergangenheit einen Fall, wo genau das passiert ist? Was passiert denn dann mit der Seele? Welche Auswirkungen, Konsequenzen?
Also ich habe es zum Glück persönlich in meiner Arbeit noch nicht erlebt, weil ich natürlich auch mich dafür einsetze, dass das halt nicht passiert. Dann hätte ich wahrscheinlich auch was falsch gemacht. Aber ich beobachte natürlich den Markt und was da draußen so los ist in Unternehmen. Und ich nehme das schon manchmal so wahr, dass es Firmen gibt, wo tatsächlich das passiert. Also, dass sich um diese Seele nicht gut gekümmert wird. Und das ist dann, kann man wieder gut mit dem Menschen vergleichen. Was passiert mit einem Menschen, der sich nicht um seine Seele kümmert? Der wird depressiv, ja. Der kriegt Burnout, der wird krank. Und ja, die Gesundheit, die mentale, die körperliche Gesundheit geht den Bach runter, ja. Und genauso ist es dann mit Unternehmen auch, wenn da viele Fehler gemacht werden, wenn zentrale Entscheidungen nicht getroffen werden, wenn zum Beispiel ja völlig falsche Produkte, die irgendwie gar nicht passen, auf den Markt kommen oder einfach zu wenig Know-how da ist oder sich um die Mitarbeiter nicht gekümmert wird, ja, dann verkümmert die Seele. Und das geht dann in der Regel, wenn dann nicht adäquat gegengesteuert wird, kann das dann natürlich in die Insolvenz führen. Ne?
Aber grundsätzlich nehme ich jetzt schon mit, dass das eine gelungene Übergabe, für die du dich ja auch sehr stark einsetzt, ist nicht nur ein Ende, sondern auch ein Neubeginn. Und das führt mich zu meinem nächsten Teil. Wenn es nämlich um die Seele, die also im Unternehmen bleibt, jetzt unter neuer Führung möglicherweise, kann sie sich dann überhaupt weiterentwickeln, in dem Sinne, weil ja jetzt, wie wir es ja am Anfang unseres Gesprächs hatten, dass also der Gründer damit ja eine enge Verbindung hatte, der fällt jetzt weg und jetzt soll sie sich quasi ohne ihn weiterentwickeln. Gibt es da irgendwie eine Beobachtung von dir, wo du sagst, ja, so kann es gelingen?
Ja, also das ist natürlich ein sehr neuralgischer Punkt, an dem auch viel schief gehen kann, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Es gibt ja auch viele Aussagen aus dem Markt, wo das eben auch nicht gut geklappt hat mit Nachfolgern oder mit Integrationen zum Beispiel. Aber es kann auf jeden Fall gelingen und ich sehe das so, es ist eigentlich wie, also ich vergleiche das auch, du hast vorhin gesagt, die Braut hübsch machen und ich vergleiche das auch immer gerne mit einer menschlichen Partnerschaft. Ich war ja auch lange Zeit Kooperationsmanagerin und ich finde das einfach eine super Analogie, dass auch mit Firmen ist es im Grunde genauso wie mit Menschen, nämlich wie gelingt ein Zusammenschluss, wie gelingt eine Ehe zum Beispiel oder eine langfristige Partnerschaft, wenn alle Beteiligten wirklich eine gemeinsame Vision haben, gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Wertvorstellungen haben, wenn sie gut zueinander passen. Das heißt, in bestimmten Bereichen sind sie sich sehr ähnlich. Da gibt es vielleicht, wenn es ein strategisches Investment ist, gibt es vielleicht sogar Synergie. Ne? Synergie ist ja was man immer gerne erreichen möchte bei Verkäufen. Und wenn es aber auch genug Komplementarität gibt, ne? Also auch diese Punkte, wo sich das Alte, die Seele, die schon da war und das Neue, die neuen Eigentümer, vielleicht auch das Unternehmen, in die es integriert wird, einfach gut ergänzen. Ja. Und es braucht, wir sind wieder bei der Kommunikation, es braucht da einfach sehr viel, sehr enge Kommunikation, sowohl im Vorfeld, also bevor überhaupt der Kaufvertrag unterschrieben ist, als auch dann in der ganzen Übergangsphase und dann eben auch danach. Also es ist ein sehr aufwendiger Prozess, genau wie gesagt, wie im echten Beziehungsleben zwischen Menschen. Ne? Es braucht viel Geduld, es gibt auch viele Konflikte und Reibungspunkte, durch die man irgendwie dann durch muss. Aber diese, ich sag mal, die Grundlage muss stimmen. Ne? Die Anziehung zueinander als Unternehmen muss hoch genug sein und der Mehrwert, den es auch für alle Seiten generiert, der muss einfach gegeben sein. Und dann kann es auch langfristig, also dann gibt es auch den langen Atem, dass man halt weitermacht und irgendwie dranbleibt und gemeinsam die notwendigen Schritte geht.
Man spricht ja auch an der Stelle, dass man den guten Geist der Vergangenheit mit in die Neuzeit dann mitnimmt. Wie gelingt dann den Nachfolgerinnen und Nachfolgern nicht nur mit der Kommunikation, sondern braucht es da vielleicht auch einen eigenen Stil oder ist es dann eher eine Mischung aus dem Alten und dem Neuen? Was würdest du denn potenziellen Übernehmern dann sagen, wie können sie diese Herausforderung, die hier definitiv ist, neben dem natürlich unternehmerischen Tun, stemmen? Wie kommt man da am besten über die Brücke?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, das ist so ein Kreuzungspunkt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also ich finde das immer wichtig, die Vergangenheit anzuerkennen, also auch sehr viel Respekt zu zeigen für das, was jemand, ein Unternehmen in der Vergangenheit geleistet hat. Also auch zum Beispiel dieses Lebenswerk eines Unternehmers, einer Unternehmerin durchaus auch wirklich anzuerkennen und gleichzeitig darf man natürlich nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, ne? Weil in der Gegenwart passieren die Entscheidungen und das sind die Weichenstellungen für die Zukunft. Und ich finde es schon wichtig, diese Geschichte anzuerkennen, wo kommen wir her und aber auch gleichzeitig eine tragfähige Vision für die langfristige Zukunft zu entwickeln. Also auch zu sagen, so und jetzt sind wir hier und da wollen wir auch hin und das darf auch wirklich jetzt was Neues sein, es darf auch was anderes sein. Also man darf sich dann auch ein Stück weit von der Vergangenheit lösen, ne? Weil wenn man da zu sehr dann auch irgendwie noch festhängt, dann fehlt manchmal das Momentum nach vorne. Also es braucht tatsächlich, ja, es braucht die Anerkennung dieser drei Dimensionen und dann und da auch wieder die Erkenntnis und den Blick dafür, um es erfolgreich zu machen.
Vielleicht an dem Zusammenhang möchte ich noch ein Stichwort, weil du dich da auch mit beschäftigst, mit dem Thema Empowerment.
Ja.
Spielt das da eine Rolle? Kann man das in irgendeiner Form hier kontextieren oder wie siehst du da drauf?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich Empowerment, jetzt vom Begriff her kann man ja so als, das ist ja die Stärkung oder auch die Befähigung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen wird ja auch in dem Kontext benutzt, dass man auch wirklich die gesamte Belegschaft irgendwie mit auf die Reise nimmt und es schafft, wirklich die Stärken eines jeden, einer jeden Einzelnen ins Unternehmen einzubringen, ne? Dass die Leute wirklich genau wissen, was sie können und ihre Fähigkeiten, ihre Talente, ihre Stärken auch zum Wohle des Unternehmens dann mit, ja, mit Motivation und Kraft einzubringen. Das ist ja das Ziel von Empowerment und das natürlich auch, ja, nicht die Menschen irgendwie zu Maschinen gemacht werden, sondern das auf eine Weise zu tun, die halt auch sehr auf die Bedürfnisse des Menschen eingeht, ne, was und eben auch zum Wellbeing und zur Gesundheit beiträgt. So, also das ist ja grundsätzlich etwas, was in allen Phasen des unternehmerischen Lebenszyklus wichtig und vorteilhaft ist, wenn man da auch gezielte Maßnahmen ergreift. Und ich würde mal sagen, in so einem Übergang oder auch in einem Verkaufsprozess hat es natürlich auch nochmal eine besondere Chance und einen besonderen Charme, weil das ja so ein Punkt ist, wo man wirklich auch Sachen neu machen kann. Also ich würde immer sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, wenn man eh schon mit dem Neuen beschäftigt ist, dann zu sagen, so und jetzt kümmern wir uns mal gezielt um das Empowerment und begleiten das auch, also begleiten auch die Belegschaft darin mit gezielten Maßnahmen, mit Trainings, mit Workshops, mit entsprechenden Prozessen, damit sie halt eben ja positiv an der Gestaltung der Zukunft mitwirken können. Und gerade wenn vielleicht auch Rollen neu verteilt werden und Organisation neu gebaut wird und auch vieles ja in so einer Anfangsphase auch noch ein bisschen undefiniert ist, ist natürlich auch eine Chance für gute Leute, da auch Verantwortung zu übernehmen, ne? Also auch eine neue Rolle für jemand, der jung ist, der wirklich, muss auch nicht unbedingt jung sein, aber ja, wenn da so die jungen Wilden sind, die dann endlich dann auch irgendwie in die entsprechende Position kommen können, kann das ein sehr guter Zeitpunkt sein, weil da die Karten einfach nochmal neu gemischt werden.
Welchen Satz würdest du Unternehmer mitgeben, die vor einer Übergabe stehen? Kann man das überhaupt in einem Satz bei der Komplexität? Ich bin wirklich fasziniert von den Themen, die du im Zuge dieses Übergabeprozesses, den ich bis dato nicht nur mechanisch gesehen habe, aber in seiner Tiefe, die wir heute andiskutiert haben, wirklich auch nochmal mich gerade auch frage, vielleicht geht es den Hörern und Hörern ja auch so, wir können ja nicht darüber sprechen, mach 5 Jahre, bevor du verkaufen willst, deine Braut hübsch, dein Unternehmen hübsch. Bei der, Annalena, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die 5 Jahre reichen, um die Themen alle wirklich abzuarbeiten, um wirklich hier einen, wirklich diesen Satz, ich übergebe mein Unternehmen in gute Hände, mein Kind in gute Hände. Weißt du, ich habe so momentan so diese Frage in mir drin und vielleicht geht es den Hörern und Hörern auch so, gibt es dir einen Moment, wo kann ich überhaupt? Und dann die Frage natürlich auch nochmal wiederholt, welchen Satz kannst du den Unternehmen und Unternehmerinnen, die heute hier zuhören und vor einer Übergabe tatsächlich stehen, überhaupt mitgeben? Kann man das überhaupt so kurz greifen?
Es fällt mir tatsächlich auch schwer, das in einen Satz zu packen. Ich würde mal ein paar Highlights versuchen zu nennen. Also erstens tatsächlich, fang frühzeitig damit an, dich damit zumindest geistig zu befassen, was du wirklich möchtest, auch für deine persönliche Zukunft. Also das spielt eine große Rolle, ne? Wie siehst du als Unternehmer, Unternehmerin dich auch in den 20 Jahren nach oder in deiner Rente? Was soll da noch passieren in deinem Leben? Das ist wichtig. Und ansonsten wirklich dran zu bleiben, also nicht die Augen davor zu verschließen, wirklich da reinzugehen in den Prozess, dran zu bleiben und auch sehr klar bei der eigenen Vision zu bleiben. Also wirklich auch nochmal auf das eigene Lebenswerk als Person zu gucken, auch über das Unternehmen heraus. Wofür bin ich eigentlich hier? Wofür stehe ich? Und wie soll das einfach weitergehen, wenn ich mein Unternehmen in andere Hände lege? Ja, sich wirklich in der Tiefe damit zu befassen und dann mutig zu sein, einen langen Atem zu haben und nur zu dem wirklich Ja zu sagen, was dann auch 100% passt. Ja, ich halte nichts davon, wenn sich da Unternehmer, Unternehmerinnen verbiegen und irgendwie das Ganze klein kochen oder sich über den Tisch ziehen zu lassen. Da würde ich ganz klar sagen, nein, du hast da wenn du ein toller Unternehmer bist, tolle Unternehmerin, die da viel erschaffen hat, hast du auch alles Recht der Welt, dass das wirklich auch gut weitergeht. Und da sehr sorgsam hinzugucken, den richtigen Partner zu wählen und nicht zu früh aufzugeben, nicht zu kleine Brötchen zu backen, finde ich sehr wichtig.
Ja, wenn das alles insgesamt passiert, ich glaube, dann entsteht ja auch was Neues und nicht trotz, sondern wegen eben der Veränderung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Annalena, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Hiersein im Podcast Punkt Genau. Ich glaube, wir haben heute über die Seele von Unternehmen gesprochen und über darüber, was bleibt, wenn Strukturen sich verändern. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Loslassen kein Ende ist, sondern ein Weitergeben. Danke, dass du uns mitgenommen hast in diesem Zwischenraum zwischen Bilanz und Bedeutung.
Herzlichen Dank, lieber Semir, und an alle Hörer, Hörerinnen da draußen, war mir eine große Freude, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, ich ziehe den Hut vor der Vielfalt und den Themen, die du hier heute angesprochen hast. Ich glaube, da war für jeden was dabei. In diesem Sinne, wenn Ihnen euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Abo oder schreibt einen Kommentar, schickt eine E-Mail an die Annalena oder an mich. Ich werde hier im Podcast das unten verlinken und dann könnt ihr auch entsprechend Kontakt aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.